Ich möchte nochmal stille werden mit uns und beten. Vater im Himmel, danke, dass du den Tisch heute Morgen für uns wieder reich gedeckt hast. Nun lass uns auch neben die Fülle, ja Gnade um Gnade, danke, dass du uns liebst, dass du uns heute Morgen siehst, unsere Herzen kennst, unsere Gedanken von ferne, dass nichts vor dir verborgen ist. Und so schenke, dass wir uns dir auch öffnen, in deinem Wort, denn darin liegt Kraft, liegt Hilfe, darin möchtest du uns begegnen. Und das lass auch jetzt durch deinen Heiligen Geist neu geschehen. Amen. Ich möchte mit uns heute Morgen mal in das Buch Jona schauen. Und ich habe mir vorgenommen, in dieser kurzen Zeit durch das ganze Buch zu gehen. Es hat ja nur 4 Kapitel, aber es ist trotzdem sehr inhaltsreich. Man könnte da einige Predigten draus machen. Ich beschränke mich mal heute Morgen auf eine. Es ist sehr kostbar. Das Buch Jona ist, es steckt sehr viel drin. Viele Wunder, die Gott tut. Und es ist nicht nur eine Geschichte für die Kinderstunde, sondern auch für uns, wie Gott, ich habe einfach mal drüber geschrieben, Gott hat Geduld. Und ich möchte nur ein paar Verse lesen aus Jona 1, ab Vers 1. Und es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen, und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Das ist der Beginn dieser Geschichte. Und wir wissen, dass das eigentlich ja gar nicht funktionieren kann, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Wer war Jona? Jona war ein Auserwählter Gottes, ein Werkzeug. Er war begnadigt, den Menschen Gottes Willen kundzutun. Gott hat in ihm ja etwas gesehen. Er wollte ihn und konnte ihn ja auch gebrauchen. Und doch tritt er sofort für uns in Erscheinung hier als ein ungehorsamer Diener. Gott sagt, geh nach Ninive, in die große Stadt. Und wo fährt er hin? Wir haben jetzt hier keine Landkarte vor uns, aber Tarsis ist Südspanien. Und er sollte eigentlich ins Assyrische Reich, das war nordöstlich von seinem Ausgangspunkt. Und er floh eigentlich genau in die entgegengesetzte Richtung und sehr weit weg. Das war damals das Ende der Welt. Amerika war noch nicht entdeckt, Südspanien war am äußersten Rand. So weit weg wie möglich vor den Augen des Herrn. Da kommt mir automatisch der Psalm 139 in den Sinn, der da sagt, und nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen. Wusste das Jona nicht? Die Psalmen wurden vorher geschrieben. Vielleicht hat er es gewusst, aber er wollte einfach fliehen. Was hat ihm Angst gemacht? Muss man sich ja hier fragen. Was hat dem Jona solche Angst gemacht, dass er bewusst, obwohl er wusste, ich kann vor dem Herrn eigentlich überhaupt nicht fliehen, in die entgegengesetzte Richtung ging. Dafür müssen wir wissen, dass Ninive die Stadt war, der Inbegriff der Gottlosigkeit und Bosheit. Das waren die Feinde Israels, die Assyrer. Und er hatte Angst, sage ich jetzt, schlichtweg Angst. Und er wollte nicht zu seinen Feinden. Sie mussten vernichtet werden. Ich denke, das war seine Auffassung. Das kann doch nicht sein, dass er jetzt zu seinen Feinden geht. Er wollte nicht. Ich will den Jona und kann ihn auch gar nicht verurteilen. Ich kann das sehr gut verstehen. Eine sehr, sehr unangenehme Aufgabe, die Gott von ihm fordert. Er flieht. Wie ist das mit uns? Wir sind jetzt nicht der Prophet Jona, aber Gott hat auch für uns als Gotteskinder eine Aufgabe. Und die Aufgaben sind nicht immer schön. Wir sagen nicht immer, ja, das passt mir, das ist schön, da gehe ich gerne hin. Wir kennen das aus unserem Leben, dass da so manche Aufgabe kommt, so manche Herausforderung vor uns liegt, wo wir sagen, da will ich jetzt eigentlich überhaupt nicht hin. Und es gibt manche Menschen, die fliehen, und das muss ich aus meinem eigenen Leben auch bekennen, wo ich weiß, Gottes Wille ist hundertprozentig ein anderer und man tut ihn nicht. Was ist das für ein Gefühl? Es ist kein gutes Gefühl. Man weiß ganz genau, man ist nicht auf dem Weg des Herrn. Es ist dein eigener Weg, den du jetzt gewählt hast. Man versucht es vielleicht zu verdrängen, das hat der Jona auch. Und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Gott möchte doch mit uns sein. Der Jona hat nur das eine gesehen, es droht Gefahr. Aber wer war denn mit ihm? In Josua steht eine wunderbare Zusage, als der junge Josua, so jung war er auch nicht mehr, aber die große Aufgabe übernommen hat, das Volk Israel in das gelobte Land zu führen, nachdem Mose weg war. Und Gott schenkt ihm diese Zusage, ja, er befiehlt ihm sogar und sagt, sei getrost und unverzagt, denn ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Was für eine Zusage. Und die haben auch wir, wenn wir vor unangenehmen Aufgaben stehen, wo wir sagen, das möchte ich eigentlich nicht. Das ist mir so unangenehm. Aber im tiefsten Grunde wissen wir, wir müssen es tun. Wir müssen den Menschen auch manchmal sagen, auch wenn wir wissen, wir stoßen auf Ablehnung, Gott ist da. Gott sieht hinein. Gott findet das nicht gut, was du tust. Vor dieser Aufgabe stand Jona eben auch. Und Gott ist mit uns. Er lässt uns doch nicht alleine. Er selbst schenkt uns doch die Kraft. Er will nicht nur befehlen. Gott möchte uns, ich möchte es mal anders ausdrücken, einladen, ihm zu helfen und ihm zu dienen. Und dann sieht das Bild schon ganz anders aus. Da ist kein Druck, sondern indem er sagt, ich bin doch mit dir, ich führe das doch, will er uns doch ziehen und uns helfen. Das hat der Jona noch nicht verstanden gehabt. Er hatte noch so eine Lektion vor sich. Jesus selbst sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und sie hatten auch eine schwere Aufgabe vor sich, die Jünger, aufzustehen aus der bequemen Zone und rauszugehen in die Welt und das Evangelium zu verkündigen. Und Jesus sagt, macht euch keine Gedanken, ich sage es mit meinen Worten, ich bin bei euch. Ich bin auch bei dir morgen, wenn du in deinen Alltag gehst. Er ist bei mir, bei uns allen. Schauen wir nicht auf das Problem, was da ist, sondern schauen wir auf Gott. Und diese Sichtweise hat Jona nicht mehr gehabt. Er stieg in ein Schiff und ich kann mir vorstellen, er hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Das war eine weite Reise. Und es ging los. Aber kaum waren sie auf dem Meer, machte Gott etwas. Er schickte einen Sturm. Und ich sag's mal, er schüttelte das Schiff so richtig durch. Das war Gott. Er wollte seinen Diener wieder zurückholen. Er lässt ihn nicht. Er hätte auch sagen können, lass ihn, komm, ich nehme mir einen anderen, der mir gehorcht. So ist Gott nicht. Gottes Geduld, Langmut holt den Jona wieder ein. Und er macht das auf wunderbare Art und Weise. Ich finde das so spannend. Was passiert? Die Schiffsleute, in dieser Not, weil sie wissen, sie haben nicht mehr lang zu leben, sie versuchen erstmal alles, die Fracht wird über Bord geworfen, das Schiff zu erleichtern, sie merken, es nützt nichts, sie schreien, jeder zu seinem Gott, so steht es geschrieben. Wir sehen, verschiedene Völker sind auf dem Schiff, da waren raue Seeleute, da waren Kaufleute auf dem Schiff, vielleicht ja, von jeder Schicht Leute da, und sie schrien alle zu ihrem Gott. Und sie konnten alle diese Götter nicht helfen. Wer schrie denn nicht zu seinem Gott? Jona, der lag unten unter Deck im Schiff und schlief den Schlaf des Gerechten? Ich weiß nicht. Warum schlief Jona? Das können wir uns hier fragen. Vielleicht war er müde. Es war anstrengend. Vielleicht wähnte er sich ja sogar sicher vor den Augen Gottes dort unten unter Deck und hat gedacht, so hier findet er mich nicht. Er hat gefehlt. Seine Augen sehen alles. Und in dieser größten Not, wo die Schiffsleute jeder zu seinem Gott schrie, schrie einer nicht. Und das haben sie gesehen. Einer schlief da unten. Das kann doch nicht wahr sein. Dann gingen sie zu ihm runter und weckten ihn und sagten, ruf deinen Gott an, vielleicht hört der dich ja. Und dann wurde Jona gewahr, in welcher Situation er überhaupt ist. Und dann lesen wir, musste er Fragen beantworten, wer bist du, woher kommst du, welchem Gott dienst du? Und er musste ein Bekenntnis abgeben und das war jetzt peinlich. Und Jona wusste ganz genau, das ist mein Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und so bekennt er es auch vor den Menschen. Und sie, was sagen sie, diese Schiffsleute und diese heidnischen Leute? Warum hast du das getan? Also mit meinen Worten ausgedrückt, wie kannst du nur diesem Gott entrinnen wollen? Das geht doch gar nicht. Du hast uns hier alle in Not gebracht. Durch seinen eigenen Weg hat er andere in Not gebracht. Das lehrt uns die Geschichte auch. Und nicht nur seine Geschichte. Unsere eigenen Wege, unsere bewussten Fehlentscheidungen gegen Gott können auch andere Menschen in Not bringen. Sind wir uns dessen vielleicht in dem Moment gar nicht bewusst. Aber es kann vieles nach sich ziehen, was wir in dem Moment gar nicht berechnen. Sünde kann blind machen in unserem Leben. Das ist gefährlich. Darum die Warnung aus Gottes Wort heraus, niemals ihm wegzulaufen. Er findet uns sowieso. Und er möchte uns auch wieder helfen und zurechtbringen. Jetzt war offenbar, wer war schuld an der Not? Jona war schuld. Und er sagt, werft mich ins Meer, dann hört der Sturm auf. Das war meine Aussage. Er wusste, ich bin schuld und ich muss mich opfern dafür. Das wollten die Schiffsleute nicht. Sie haben noch mehr gerudert, sie wollten ihn nicht umbringen. Aber es ging nicht anders. Sie haben gemerkt, Gott lässt nicht los, er will seinen Diener wieder zurückhaben. Und so sprachen sie sich von der Schuld frei, warfen ihn über Bord und Gott reagierte sofort. Der Sturm hörte auf. Und was passierte? Da steht, sie lobten Gott und opferten ihn. Sie kamen durch diese, ich sag mal, durch diesen eigenen Weg Jona in Begegnung mit dem lebendigen Gott. Ist das nicht faszinierend? Hier geht ein Mensch einen eigenen Weg. Er handelt völlig falsch. Und Gott nimmt diese Situation und schreibt, wie es in diesem Lied heißt, von der Jahreslosung letztes Jahr, und schreibt Segen darauf. Das Versagen seines Dieners nimmt er und schreibt Segen darauf für die anderen Menschen, dass sie den alleinigen Gott Himmels und der Erde anrufen und ihm danken, dass er ihnen das Leben geschenkt und erhalten hat. Das tut Gott. Gott ist geduldig. hat Jona wahrscheinlich in dem ganzen Zusammenhang alles nicht verstehen können. Gott schickte wieder etwas, diesmal einen großen Fisch, und der nahm Jona auf. Er wurde ausgeliefert, so kann man sagen, an Gott. Und dort unten im Bauch des Fisches, da begegnete er seinem Gott ganz neu. Was für ein ekelhafter Ort. Können wir uns das vorstellen? Was war da? Ich weiß nicht, ob es ein Wal war, das steht da jetzt nicht. Ist davon auszugehen, es war jedenfalls ein sehr großer Fisch. Da war Platz im Magen. Aber ich wollte nicht zwischen all dem dort unten gewesen sein, in dem Verdauungstrakt eines großen Fisches, wo es stinkt und gärt. Vielleicht wie viel Krill so ein Fisch da in sich rein. Und ich weiß es nicht, ich kann mir das einen sehr ungemütlichen Ort vorstellen. Es waren für ihn jedenfalls die Riegel des Todes, so schreibt Jona, beschreibt er es live aus dem Bauch des Fisches. Sie waren hinter mir verschlossen. Er hat gedacht, da komme ich nie wieder raus. Und er wusste ja warum, er war ja selber dran schuld. Er hat einen Auftrag bewusst missachtet. Aber wie ist Gott? Nein, Gott bringt ihn nicht um, er möchte ihn zurechtbringen. Und das Interessante ist bei Jona, dass er dort, man erwartet vielleicht Umkehr oder Buße, Reue. Lesen wir das dritte Kapitel durch, werden wir da aber nichts von finden. Das ist das zweite, Entschuldigung. Wenn ich im Gegensatz zu David den 51. Bußpsalm nehme, wie er wirklich umkehrt zu Gott, ist das ein ganz anderer Inhalt. Ich frage mich, hat Jona wirklich begriffen, was er getan hat? Ja, er begegnet Gott als den Gnädigen, der ihm wirklich nochmal eine neue Chance gibt, der seiner verzagten Seele aufhalf, der ihn gerettet hat. Dort hat er seine Rettung erfahren, obwohl er ja noch gar nicht außerhalb des Fisches war. Er war ja noch dort unten. Aber er dankt ihm trotzdem schon dafür. Jonas Herz, wir werden es am Ende sehen, ist ein interessanter Ort. Eine interessante Vorstellung hat er über Gott und die Feinde. Dort unten, ich möchte sagen, allein mit Gott, bekommt er ein neues Bewusstsein. Ganz nebenbei gesagt, die Geschichte Jona greift Jesus ja wieder auf im Matthäus-Evangelium und sagt zu den Zuhörern, hier bei mir ist mehr als Jona, denn wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage im Tod sein. Und die Menschen haben Buße getan nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier, sagt Jesus, ist mehr als Jona. Jesus nimmt dieses Beispiel des Jona auf und vollendet es in einer wunderbaren Form. Jesus selbst war nicht im Bauch des Fisches, sondern im Tode und hat den Tod besiegt für dich und für mich, um aufzuerstehen und uns ewiges Leben zu schenken. Wir sind begnadigt, wir leben nicht im Alten Testament, sondern Jesus Christus hat uns den Weg zum Vater freigemacht. Wir dürfen ihn einmal sehen, wie er ist. Er hat uns ewiges Leben geschenkt. Aber zurück zu Jona. Er wird von dem Fisch an Land gespien und jetzt muss er seinen Auftrag ausführen. Der zweite Befehl an Jona, genau der gleiche, geh hin in die Stadt Ninive, mache dich auf, geh hin in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Das war der Befehl, kurz, knapp, aber unmissverständlich, geh hin. Was tat Jona? Jetzt ging er hin. Ich will sagen, er musste ja hingehen. Was blieb ihm anderes übrig? Sollte er nochmal fliehen? Nein. Sein Geld hatte er weg. Das war die Kosten seines eigenen Weges. Und jetzt befolgte er Gottes Willen. Ihm blieb nichts anderes übrig. Und da mag so mancher Gedanke durch seinen Kopf gegangen sein, denn es war noch eine Strecke zu gehen, bis er nach Ninive kam, ins Assyrische Reich. Gott gibt Jona eine zweite Chance. Und jetzt geht er. Und ich frage mich, aus welcher Motivation hat er das getan? War das freudig? Hat er gesagt, ja, jetzt gehe ich für meinen Gott gerne? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war er doch eine gewisse Angst mit im Spiel und jetzt musste er. Frage an der Stelle, aus welcher Motivation gehen wir, wenn Gott uns etwas sagt? Ich möchte es nochmal wiederholen. Gott lädt uns ein, er will uns keinen Druck machen. Er lädt uns ein zu gehen für ihn. Er wird uns seinen Segen geben, er wird uns etwas erleben lassen auf seinem Weg, auch wenn wir vielleicht sehen, Mensch, da ist ein Berg im Weg, da sind Hindernisse. Wie soll ich das machen? Da ist ein Problem vor meinen Augen. Geh auf seinem Weg und er wird dafür sorgen, dass du diesen Weg gehen kannst. Er wird für mich sorgen, er wird für dich sorgen. Jona geht und er predigt der Stadt was? Genau das, was Gott ihm gesagt hat. Was hat Gott ihm gesagt? Was soll er predigen? Was ich dir sage. Und Gott wollte den Bewohnern der Stadt Ninive sagen, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Dieser eine Satz, mehr nicht, von dem lesen wir zumindest nur. Vielleicht hat er noch mehr gesagt, ich weiß es nicht. Aber den musste er oft wiederholen, denn es waren 3 Tagesreisen, die er durch Ninive gehen musste. Es war eine sehr große Stadt. Jetzt stellen wir uns einmal vor, da kommt ein fremder Mensch in so eine gottlose Stadt und hat diese Gerichtsbotschaft. Noch 40 Tage und ihr werdet sterben. Ninive wird untergehen. Wie werden sie reagieren? Ich denke, es wäre gut möglich gewesen, sie hätten ihn sofort beseitigt. Und das hat Jona wohl auch bedacht. Und er tut es, genau das, was Gott ihm gesagt hat. Und wenn Gott etwas sagt und wir es tun, dann wird daraus Segen und Wunderbares kommen. Das hatte der Jona vielleicht so nicht gedacht. Die Menschen aus Ninive taten Buße. Sie haben erkannt, was sie getan haben. So, stopp. Warum auf einmal? Nur weil Jona gesagt hat, 40 Tage und Ninive wird untergehen? Kann nicht sein. Hier muss etwas anderes vorher passiert sein. Wisst ihr, was da vorher passiert ist? Gott hat diese Herzen schon vorbereitet. Gott war schon längst da gewesen und hat dieses Bewusstsein in ihn hineingelegt, in dieses Volk. Jona hat nur noch das eine getan, was es gebraucht hat, auf den Befehl Gottes hin. Er hat nur noch einen gebraucht, der hingeht und das tut, was Gott ihm beauftragt hat zu tun. Und das tat Jona. Und jetzt durfte das Wunder geschehen. Und hier sehen wir, und so ist es bis heute geblieben, Gott möchte mit uns zusammenarbeiten. Und das Wunderbare an Jona, was wir hier sehen, er nimmt einen völlig fehlerhaften Diener, der sich ganz bewusst entscheidet, ich mache deinen, tu ihn nicht, holt ihn wieder mit viel Geduld zurück und setzt ihn nochmal ein, um seinen Namen zu verherrlichen. So ist Gott, geduldig, barmherzig und von großer Güte. Gott liebt die Menschen. Er will nicht, dass sie verloren gehen. Hören wir diese Botschaft, gilt heute noch. Da draußen, das sind mehr als 120.000 Menschen, Millionen Menschen brauchen dieses Evangelium. Er liebt sie, er hat sie geschaffen wie dich und mich. Gehen wir, wenn er uns ruft? Er will mit uns zusammenarbeiten. Ich sehe mal den Noah vor mir, der überhaupt gar kein Schiffsbauer war. Der war nämlich Ackerbauer. Und Gott sagt zu ihm, bau dieses Schiff. Ich gebe dir die Anleitung, mach es, komm. Und er macht das. Ist das nicht wunderbar? Gott befähigt uns zu etwas, was wir von uns aus gar nicht tun können, weil er uns befähigt. Und das ist bis heute so geblieben. Er nimmt arme Fischer, die von dem Gesetz nicht viel wussten, und macht sie zu Evangelisten. Wunderbar. Weiter so. Er möchte weiter so wirken, bis heute. So, die Menschen taten Buße und 120.000 Menschen kehrten um. Alle, vom König bis zum Kleinsten, alle umgekehrt. Und da steht ganz schlicht, dass aber, als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Und hier sehen wir in Gottes Herz direkt hinein. Er hat gesehen, ich gebe ihnen die Chance, sie haben sie genutzt und ich vergebe ihnen. Und das ist Altes Testament. Wo wir doch vielleicht einen Gott der Rache vor uns sehen, der die heidnischen Völker vernichtet hat. Ja, das hat er getan. Sie waren gerichtsreif. Aber er hat ihnen auch immer wieder die Chance gegeben. Und hier ist nicht Sodom und Gomorra. Da war keine Chance. Wir wissen, dass Abraham ja mit Gott verhandelt hat und gesagt hat, Mensch, wenn doch 50 Gerechte in Sodom und Gomorra sind, dann vernichte sie doch nicht. Und Gott sagt, ja, ich höre auf dich. Nicht 10 Gerechte waren drin. Und deswegen hat Gott diese Städte Sodom und Gomorra vernichtet. Anders hier bei Ninive. Gott ist gerecht, er sieht immer ins Herz hinein. Und Jona freute sich mit, dass Gott diese Stadt Ninive errettet hat. Gar nicht. Und das ist das Wundersame an Jona. Nein, es verdross ihn sehr, so sehr, dass er nicht mehr leben wollte, steht hier. Habe ich das nicht gleich gesagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, dass du dem Volk gnädig sein wirst? Genau deswegen wollte ich ja nicht nach Ninive gehen, sagt er hier zu Gott. Weil ich wusste, du vergibst ihnen. Das sind doch, ich erweitere jetzt einfach das, was Jona gedacht hat, das sind doch unsere Feinde, wie kannst du denen denn gnädig sein? Deswegen wollte er nicht gehen. Hier sagt er es. Aha. Welch eine Gesinnung Gottes. So, und jetzt macht Gott Schluss mit Jona. Jetzt sagt er, jetzt ist das Maß endlich voll. Ich habe dein Herz geoffenbart. Jetzt ist Feierabend. Mein macht Gott auch nicht. Er hat ihn immer noch lieb. Und jetzt kriegt er eine Lektion. Und damit endet das Buch Jona. Eine ganz private Lektion. Jona setzt sich östlich der Stadt und möchte schauen, was damit passiert. Er hofft immer noch vielleicht im Stillen, Mensch, vielleicht wird sie ja doch vernichtet. Er gönnt es dieser Stadt immer noch. Ja, Jona, da kannst du lange warten. Er baut sich eine Hütte. Und jetzt wird es ihm heiß. Gott hilft ihm und schenkt ihm eine Staude, die ihn kühlt. Er beschenkt ihn noch, diesen Propheten, Jona. Und da steht das erste Mal, dass Jona sich freute, nicht über die Gnade, die in Ninive geschehen ist, sondern er freute sich über die schöne Staude, die ihm Kühle gegeben hat. Gott lässt einen Wurm kommen, der sticht die Wurzel der Staude, sie bricht in sich zusammen, er hat keinen Schatten mehr, Gott lässt einen heißen Ostwind kommen und die Sonne sticht Jona auf den Kopf und da sehe ich ihn im Geiste vor mir, er kocht vor Wut. Er ärgert sich. Worüber ärgert er sich? Ja, über die Staude, die weg ist. Ich will nicht mehr leben. Ich will lieber sterben als leben, sagt er. Und da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast? Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern um Ninive, eine so großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu noch die vielen Tiere. Fragezeichen. Ende der Geschichte. Wir wissen nicht, was Jona auf diese Frage Gottes geantwortet hat, aber das war seine ganz persönliche Lektion. Ich fasse zusammen, du ärgerst dich über die Staude, die dir ganz persönlich mal eine angenehme Zeit gemacht hat, die jetzt wieder weg ist, weil ich sie dir weggenommen habe, darüber ärgerst du dich. Und da draußen sind 120.000 Menschen und die sind dir egal? Wie beschämt muss Jona da gestanden haben? Hat er nicht gedacht, Mensch, gibt's doch gar nicht, ja. Ich habe nur an mich gedacht. Und diesen Ausklang dieses Propheten Jona, den lass uns mitnehmen in die Woche mit der Frage, was bewegt dich und mich? Was bekümmert dich? Ganz persönlich nur für dich. Und da draußen sind Menschen, die die frohe Botschaft brauchen, die Gott erretten möchte. Hoffentlich sind sie uns nicht egal. Gott möge sie uns immer wieder aufs Herz legen, deinen Nächsten an der Arbeit, deinen Nachbarn, was auch immer. Wir wissen am besten, wo Gott unseren Nächsten hingestellt hat. Lass uns hinausgehen und geduldig sein, mitfühlend sein und ihnen die Gnade Gottes gönnen, die auch wir erlebt haben. Gott ist geduldig und barmherzig. Amen.